Liebe im Advent versammelte Gemeinde, ich weiß nicht, ob ihr den Film Das Leben der Anderen gesehen habt. Schon einige Jahre her. Er kam 2006 in die Kinos und hat dann später einen Oscar, ich weiß nicht, ein oder mehrere, keine Ahnung, gewonnen. Und ich kann sagen, dass ich ein Stück mit am Drehbuch beteiligt war, nämlich der Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur Florian Henkel von Donnersmarck ist der Neffe meines damaligen Abtes Gregor gewesen in Heiligenkreuz in Österreich und hat dort das Drehbuch geschrieben, hat sich dort in die Klausur zurückgezogen und es dort über einige Wochen, Monate, ich weiß gar nicht, wie lange er da war, verfasst. Und wir haben uns immer mal wieder beim Spaziergang oder beim Nachmittagscafé am Sonntag auch über die DDR unterhalten, weil ich damals der einzige Ossi dort in Österreich im Konvent war. Für meine Begriffe ist dieser Film etwas zu holzschnittartig, etwas zu schwarz-weiß gewesen, aber mit hervorragenden Schauspielern. Ich denke, dass ein Wiedersehen macht Freude, aber ist, denke ich, auch für diesen Film ganz gut. Ja, der Filmtitel dieses Stasi-Dramas bringt das Grundproblem treffend auf den Punkt: das Leben der anderen. Dieses wird zum Mess- und Mittelpunkt des eigenen Lebens. Man nimmt Maß an den anderen und misst die anderen an sich selbst. Man definiert sich selbst über das Leben der anderen und beginnt, die anderen manipulieren zu wollen. Also in die eigene Hand zu bekommen. Manus, die Hand. Der andere hat entweder so zu sein wie ich oder er hat seine Daseinsberechtigung verspielt. Dass ein solches Verhalten auf Dauer jede Gemeinschaft zerstört, liegt auf der Hand. Ja, man fragt sich, was brachte Menschen aus Ost und West dazu und bringt es heute auch dazu, manchmal ohne Not mitzuspielen, sich freiwillig zur Verfügung zu stellen, um andere Menschen auszuspionieren und zu verraten. Das war nicht nur damals in der DDR so oder noch früher im Nationalsozialismus. Das haben wir vor ein paar Jahren erst erlebt. Och, da ist ein Kindergeburtstag, rufen wir mal die Polizei an. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Schlittenfahren kam die Polizei, Abstand halten. Die kamen nicht einfach so, sondern die kamen auch, weil sie angerufen wurde. Der Mensch bleibt, wie er ist. Der alte Adam bleibt der alte Adam. Meine Lieben, die Gefahr, die vom gegenseitigen Beobachten, Begutachten und Bewerten auch und gerade für die Einheit in Christus ausgeht, benennt der Apostel Paulus in den ersten vier Kapiteln des ersten Korintherbriefs. Hier hat er eine Gemeinde im Visier, in der das gegenseitige Kontrollieren, Kommentieren und Kritisieren an der Tagesordnung war. Die Gemeindeglieder betrachteten einander mit Argusaugen und damit verloren sie Christus aus den Augen. Wer auf andere blickt oder nur stets als Narzisst in den Spiegel, verliert Christus aus dem Auge. Je mehr sie den Gekreuzigten aus den Augen verloren, desto mehr achteten sie auf die Stars der christlichen Szene, wie Apollos oder Kephas. Im Grunde aber waren die Korinther sich selbst genug. Sie bildeten sich, wer weiß was, auf ihre geistliche Erkenntnis und ihre geistliche Erfahrung ein. Paulus nennt sie Epignosis, nicht nur Erkenntnis, sondern Übererkenntnis. Paulus macht sich also lustig mit diesem griechischen Wort. Sie plustern sich auf und erheben sich gegeneinander. Selbst der Apostel und Gemeindegründer Paulus war von ihrer Kritiksucht betroffen. Das von ihm verkündigte Evangelium, durch das sie alle doch einst zum Glauben gekommen waren, sei nicht zündend genug, so meinten sie. Man müsse noch mehr machen, Aktion. Es bedürfe der rhetorischen und inhaltlichen Aufpolierung, der zeitgemäßen Anpassung. Paulus sei weder als Redner noch als Persönlichkeit dazu in der Lage, meinten sie. Ihm fehle die sichtbare und spürbare geistliche Power, auf die sie so viel Wert legten. Das Wort vom Kreuz sei geschäftsschädigend und die Predigtweise des Apostels wenig mitreißend. Der so Angegriffene reagiert auf die Anfeindung, indem er den Aufgeblasenen in Korinth deutlich macht, ein Wort des Apostels, worauf es wirklich ankommt. Er spricht von seinem Auftrag und von dem Auftrag der Christusverkündiger aller Zeiten. Er verweist auf den Herrn der Gemeinde, vor dem jede und jeder sich persönlich zu verantworten haben wird. In diesem Zusammenhang diktiert Paulus auch jene Zeilen, die heute unser Predigttext sind. Wie gesagt, aus dem 1. Korintherbrief im 4. Kapitel. Der Apostel schreibt: Dafür halte uns jedermann, für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist's ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Liebe Gemeinde, unmissverständlich erklärt Paulus seinen Kritikern, was das einzige geistlich maßgebliche Kriterium ist, nämlich die Treue zu dem gekreuzigten Christus, dem einen Geheimnis Gottes. Nur an diesem Kriterium lässt sich der Apostel messen. Als Diener Christi und Haushalter der Geheimnisse Gottes weiß Paulus sich allein seinem Herrn verpflichtet. Als persönliche Ordonnanz des Feldherrn Christus nimmt er teil am Feldzug des Evangeliums. Als eine Art Verwalter oder Geschäftsführer trägt er zur Mehrung des Lobes Gottes in der Welt bei. Die geistliche Vollmacht des Apostels beruht auf seiner unbedingten Bindung an Jesus Christus, den gekreuzigten, auferstandenen und kommenden Herrn. Ihm allein ist der Apostel verpflichtet. Nicht den Gemeinden, nicht dem Kirchvorstand, nicht den Außenstehenden, auch nicht sich selbst. Der eine und einzige, dem der Apostel wirklich Rechenschaft schuldig sein wird, ist der Herr der Kirche. Er allein wird richten. Und das, meine Lieben, ist auch gut so. Denn Paulus ist zwar sich keiner Schuld bewusst, sein Gewissen ist rein, aber das menschliche Gewissen ist eine Instanz, auf die im Ernstfall kein Verlass ist. Weder weisen unsere Gewissensbisse unfehlbar auf ein tatsächliches Fehlverhalten hin, noch ist ein gutes Gewissen ein Ruhekissen immer. Ein Beleg dafür, dass wir uns wirklich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Wir täuschen uns ja nicht nur über die anderen, sondern in besonderer Weise gerade über uns selbst. Selbstverantwortung ist darin in geistlicher Hinsicht eine mehr als problematische Sache. Wir sind schlicht nicht in der Lage, für uns selbst geistlich die Verantwortung zu tragen. Darin sind schon Adam und Eva gescheitert. Schlicht anmaßend aber wäre es, wollten wir uns selbst freisprechen. Sind wir denn unser eigener Herr? Nein, sagt Paulus. Es ist unser aller Herr, der richten wird. Er ist es, der wahrhaft zu richten weiß, weil er uns wirklich durchschaut. Wir sind uns über uns selbst und über die Motive, die uns bewegen, oft im Unklaren oder wir liegen oft falsch sogar. Wir spielen uns auch, was unsere Frömmigkeit betrifft, vielleicht manchmal einiges vor. Schon der Prophet Jeremia bezeugt in Gottes Auftrag, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Darum ist es verfehlt, sinnlos und vermessen, wenn wir über andere oder über uns selbst zu Gericht sitzen. Was wirklich Sache ist, weiß nur der, der allein die Herzen kennt. Für alle, die an Jesus Christus glauben und auf ihn vertrauen, auf ihn allein vertrauen, ist das eine echte Frohbotschaft heute. Es ist ja der Heiland, der richten wird. Bei allem Ernst kann Paulus darum in hoffnungsfroher Zuversicht die Erwartung äußern, dass er von Gott her Lob empfangen wird. Ja, wehe dem, der sich jetzt zum Richter über sich selbst und andere aufschwingt. Aber wohl dem, dessen Richter der Retter, der Heiland sein wird. Mit dem, was Paulus hier ausführt, will er ein Beispiel geben, wie man sich in der Gemeinde verhält. Er schreibt weiter im Vers 6, gehört nicht mehr zum Predigttext, dies aber, Brüder und Schwestern, habe ich auf mich selbst und Apollos gedeutet, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was es heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Auf dass sich bei euch keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Denn wer gibt dir einen Vorzug? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? In dieser ganzen Sache gilt, was Paulus später der Gemeinde in Rom schreibt. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Ist vielleicht diese Adventszeit dazu angetan als eine vorweihnachtliche Bußzeit, deshalb auch die violetten Paramente? Mal nachzuschauen, wen wir so alles richten oder gerichtet haben in der Vergangenheit. Wen wir da so eingesperrt haben in die Schubladen unserer Vorurteile und den Schlüssel abgeschlossen und den Schlüssel verlegt haben, den Schlüssel vielleicht mal wiederfinden und die Schubladen mal aufschließen. Man hat sich bei vielen auch getäuscht. Den anderen auch eine Chance zu geben, dass er herauskommen kann aus der Schublade. Das ist schön, wenn du selbst auch aus so einer Schublade herausgenommen wirst. Das ist eigentlich das, was die Gemeinde leisten soll, durch den Heiligen Geist natürlich. Schubladen auf, dass wir als Gotteskinder da rauskrabbeln können und wirkliche Einheit in der Liebe haben. Liebe Gemeinde, in der Gewissheit, die nicht auf uns selbst baut, sondern ganz auf unseren Herrn, der allein uns aufrecht zu halten vermag, feiern wir jetzt das heilige Abendmahl in der Gemeinschaft mit ihm als sein Leib, der dazu berufen ist, ihn einmütig und fröhlich in dieser gefallenen Welt zu bekennen, bis dass er kommt in Herrlichkeit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu zum ewigen Leben.